Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
50 Jahre ist es her, dass in Basel im Zoologischen Garten eine kleine Sensation stattgefunden hat. Vielleicht auch eine grosse. Früh am Morgen vom 23. September 1959 haben die Wärter bei der Käfig der Menschenaffen entdeckt, dass die Gorillafrau ein kleines schwarzes Bündeli im Arm hat. Ein Gorilla-Baby. Das erste von ganz Europa. Noch nie vorher ist zu Europa ein Gorilla auf die Welt gekommen. Goma hat man das Kleine getauft, nach einer Stadt zu Afrika, und es ist weltberühmt geworden. Heute ist Goma 50 und der Zoo hat sich verändert. Und vor allem auch die Einstellung zu den Tieren hat sich verändert. Das zeigt sich im Spiegel von dem langen Gorilla-Leben. Sie hören es jetzt in der Doppelpunkt-Sendung von der Doris Roten.
Goma ist ein spezieller Gorilla. Noch heute reisen Leute von weit her auf Basel, nur für Goma zu sehen. Goma ist für Gorilla-Begriffe uralt. Sogar älter als ihre Tierpflegerin Gabi Rindlisbacher, die erst 41 ist. Wir besuchen Goma im Affenhaus vom Basler Zoo. Durch eine grosse Glasscheibe durch kann man den Tier zuschauen beim Fressen, beim Spielen, beim Dösen. Sie hat grössere und kleinere, aber für meine Augen sehen sie alle ziemlich ähnlich aus.
Welches ist sie?
Da oben hockt sie jetzt gerade mit dem Rücken zum Gitter.
Mit dem Gemüse dort?
Ja, mit dem Catalonia in den Fingern.
Sieht gar nicht alt aus.
Sie hat sich gut gehalten.
An was kennt man sie?
Ich sage immer, sie ist die Schönste. Aber das ist natürlich relativ. Also wir kennen Goma natürlich gut dran. Sie ist ein bisschen kleiner. Sie hat jetzt also den Gang und den Sitz von einer alten Dame halt. Also sie ist so ein bisschen zusammengesunken. Und wenn sie läuft, nimmt sie immer so kleine Tippelschrittli. Und auch wenn sie da hockt, sie ist so ein bisschen eingefallen, die Schultern. Sie hockt immer so leicht gebückt. An dem kennt man sie eigentlich sehr gut.
Ich selber bin allerdings nie so ganz sicher gewesen, ob die, die ich meine, wirklich die Goma ist. Aber schliesslich hat Gabi Rindlisbacher auch viel Vorsprung. Sie kennt die Gorilla-Gruppe vom Basler Zoo schon seit bald 20 Jahren. Hinter den Kulissen im Aufenthaltsräumli erzählt sie mir mehr von Goma.
Jeder Gorilla ist natürlich auf seine Art speziell. Und was Goma natürlich noch ein bisschen spezieller macht, ist, dass sie halt von Hand aufgezogen worden ist. Und da hat man ein bisschen einen anderen Draht zueinander, weil Tiere, die normal in der Gruppe aufwachsen, also bei der Mutter, haben immer so ein bisschen eine natürliche Distanz. Nicht Angst oder Scheu oder so, aber einfach so eine gewisse Distanz gleichwohl. Und handaufgezogene Tiere haben natürlich immer, es ist einfach anders. Also, die kennen natürlich den Mensch in- und auswendig. Und die wissen zum Beispiel auch, dass sie uns körperlich kräftemässig überlegen sind. Und sie schauen auch mit anderen Augen an.
Das ist nicht nur angenehm. Menschenaffen allgemein sind durchaus in der Lage, eine Schwäche oder eine kleine Unaufmerksamkeit auszunutzen. Gerade während unserem Gespräch kommt zum Beispiel eine Tierpflegerin, die von Kopf bis Fuß voll ist mit rotem Randenbrei, wo er so ein Netzgeschöpf hat angespäut. Aber solches passiert zwischen der Goma und der Gabi Rindlisbacher heute nicht mehr.
Wir kennen uns jetzt einfach so gut. Und sie tut meine Schwächen auch nicht mehr einfach so ausnützen, weil man sich eben kennt. Also man verzeiht dann eher einmal einen Fehler oder etwas, was man nicht ganz gut gemacht hat. Als wenn man neu ist, als jemand, der neu anfängt, hat es wesentlich schwieriger. Also dann muss man zuerst ein bisschen unten durch. Also bei den Tieren manchmal. Sie können manchmal schon föppeln und auf die Palme treiben.
Aber zwischen der Goma und ihrer langjährigen Pflegerin herrscht heute ein Vertrauensverhältnis. Auch wenn Gabi Rindlisbacher nicht vergisst, dass auch Goma gegen noch ein Wildtier ist. Zu einer Käfig gehen würde sie darum nie. Goma hat ihre grosse Menschenkenntnis in den ersten 2 Jahren von ihrem Leben erworben. Sie ist bei Menschen aufgewachsen. Ihre Familie vom damaligen Zollidirektor und Tierarzt Ernst Lang. Er kommt sie regelmässig in die Zoo besuchen und sie kennt ihn gegen noch.
Ja, natürlich. Also wenn ich hinten irgendetwas am Arbeiten bin oder am Machen bin und ich sehe Goma, ich weiss, wie sie reagiert, dann weiss ich eigentlich gerade, bevor ich den Herrn Lang gesehen habe, weiss ich, jetzt ist er im Haus. Weil ihre Reaktion ist so typisch und auffallend. Ich schaue den Namen, um meine Vermutung noch bestätigen. Schaue den Namen, wo ist er, oder? Aber es ist wirklich ganz speziell, wie sie reagiert auf ihn. Der kommt also vorne ins Haus rein und Goma sieht den Gatt. Also da können hunderte von Leuten im Haus sein und sie sieht den Gatt. Und dann lädt sie ihn eigentlich nicht mehr aus den Augen. Also sie tut ihn dann immer beobachten. Nicht einfach so mit einem stieren Blick so direkt anschauen, sondern immer so, sie hat ihn immer im Auge, aus dem Augenwinkel. Und wenn er schaut, dann schaut sie weg. Und wie das Gorilla halt so an sich ist und hat ihn aber immer im Auge. Und wenn er dann an die Scheibe nachgeht, dann geht sie also fast immer dann an die Scheibe nach und hockt dann ganz nah bei ihm. Und es ist dann wirklich nur eine Scheibe dazwischen. Also sie reagiert sehr stark noch auf ihn. Immer noch nach all diesen Jahren. Also es ist verrückt.
Der Ernst Lang, der zusammen mit seiner Frau vor 50 Jahren Goma bei sich daheim aufgezogen hat, ist heute fast 96-jährig. Er wohnt ganz in der Nähe vom Basler Zoo und besucht Goma viel. Auch er hat den Eindruck, dass sie ihn noch kennt.
Vor nicht allzu langer Zeit, als ich hintergekommen bin, also hinter die Käfi in den Gang, ist sie gekommen von ihrem Sitz oben runter und hat mich begrüßt mit Und da habe ich ihr etwas gegeben, was sie gerne hat. Sonnenblumenkerne. Das hat sie genommen, gegessen. Dann ist sie auf den Boden runter vom Käfi, hat ein Zweigli genommen mit einem Blättchen dran und ist zu mir gekommen und hat mir das ins Maul stecken. Und die Wärterin gesagt, dass sie also sehr selten, dass sie das bei jemandem mache. Und das ist doch ein Zeichen, dass sie mich noch kennt. Ich würde auch ohne weiteres zu ihr hineingehen, aber das ist nicht mehr erlaubt.
Vor 50 Jahren, als Goma auf die Welt kam, da hatten die zoologischen Gärten die meisten von ihren Tieren noch aus der Wildnis gehabt. Es ist häufig noch nicht gelungen, sie selber zu züchten. Tierfänger und Tierhändler haben den Zoos die Tiere vermittelt. Der Ernst Lang ist sogar manchmal selber noch auf Afrika Tiere holen.
Zum Beispiel Giraffen habe ich geholt von Ostafrika und die 5 Elefanten, die ja weltberühmt worden sind, wo ich noch geholfen habe mitfangen in Tansania. Die habe ich gebracht per Schiff, damals noch durch den Suezkanal. Er ist ja nachher gesperrt worden. Und die haben wir hier aufgezogen, obwohl die meisten Tierhändler uns gesagt haben, das müsst ihr nicht machen, da verlieren ihr einen oder zwei ganz sicher auf der Reise. Aber in meiner guten Pflege haben sie also die Reise überstanden. Und es hat ja damals noch ansässige Tierfänger gehabt. Ein Schweizer namens Künzler, der hat in Arusha eine Bohnenfarm gehabt, hat Bohnen angepflanzt und hat die Bohnen verkauft. Und der hat nebenbei hat er auch einen Tierhandel getrieben.
Und der Zufall will, dass wir von genau dem Tierhändler, dem Herr Künzler von Tansania, Aufnahmen haben bei uns im Tonarchiv. Von einer Sendung von 1949, wo der Tierfänger Künzler dem Reporter Albert Rösler erzählt hat, was er dem Basler Zoo so liefert.
Am Schweizer Zoo nach Basel hatte ich bereits 2 Lieferungen gehabt. Da habe ich die eine Lieferung selber geschickt. Und die 2. Lieferung ist vom Herrn Dr. Lang aus Binningen und dem Herrn Sarasin vom Verwaltungsrat vom Zoologischen zu Basel abgeholt worden.
Ist das so länger her, oder?
Das ist im 47. gewesen. Im Juni 47, da habe ich zuerst mal 2 Giraffen und 4 Zebra und einen Gepard und 2 Strassen geliefert.
Ja.
Und da ist der Basler Zoo so zufrieden gewesen, dass er im gleichen Jahr im Oktober nochmal eine Bestellung gemacht hat.
So.
Von 2 Giraffen, einem Gepard, einem Leopard, Gennekatzen, Mungos, Galago, Buschaffen, Sekretärvögel, Rissenschildkröter und einen Haufen Vögel noch dazu.
Eine eindrückliche Liste. Das ist heute Vergangenheit. Heute züchten Zoos die meisten Tiere, die sie brauchen, selber. Wir machen eine kleine Zeitreise und hören, wie das alles so zugegangen ist beim Tierfahren im Auftrag der Zoos.
Herr Künzler, wie geht das eigentlich zu? Ich glaube, das ist nicht so eine ganz gefahrlose Angelegenheit, oder?
Nein, eine ganz gefahrlose ist es nicht. Aber das ist ja gerade der Reiz der ganzen Geschichte, dass gerade ein bisschen Gefahr vorhanden ist und dass es einen ganzen Mann braucht, um einen Hase anzufangen. Oder auch eine Giraffe.
Ja, ich glaube, Sie wissen, warum ich auf diese Frage gekommen bin. Ich habe nämlich da gerade vorhin so ein Auto gesehen und das hat ziemlich beschädigend ausgesehen, muss ich ehrlich sagen. Ist da bei dieser Fangerei ist da etwas Besonderes passiert, oder?
Ja, da ist beim letzten Nashornfang. Und zwar habe ich da beschlossen, zum ersten Mal ein ganz ausgewachsenes Nashorn zu fangen und wenn möglich mit einem Jungen zusammen. Mhm. Das ist bis jetzt noch nie gemacht worden und da ist Folgendes passiert. Ne? Wo wir den Platz gefunden haben, respektive die Plätze sind natürlich uns mehr oder weniger bekannt, wo wir fangen können, haben wir mal unser Zelt aufgeschlagen und uns zu allem eingerichtet. Und dann sind wir also am Morgen mit zwei Autos, mit dem Fangwagen und mit dem Braincarrier los. Ich selber bin im Braincarrier gewesen. Sind wir abgefahren und haben dann auch richtig Spuren gefunden.
Ja.
Jetzt, bevor wir das Nashorn gefangen haben, ist noch Folgendes passiert. Da haben wir dann zwei Geparden gesehen.
Aha.
Und haben wir dann schnell zum Fangen angesetzt. Und zwar folgendermaßen mit einem kleinen Jagdwagen. Denn die Tiere können ja bekanntlich sehr, sehr schnell springen.
Ja, ja.
Und der Fang ist das hier eigentlich ziemlich einfach. Man fährt dem Tier nachher. Und in dem Moment, wo es absitzt, also auch ein bisschen übermüdet ist.
Ja, zum Ausschnaufen.
Zum Ausschnaufen, ja, ganz richtig. Springt einer zum Auto raus, das muss natürlich alles vorher vereinbart sein.
Ja.
Und hebt das Tier am Schwanz.
Nein.
Und zieht das ganz leicht, immer ein bisschen ziehen. Und der zweite springt raus mit einem Sack über den Kopf hin. Und
so haben sie es.
In Zeit von 3-4 Minuten ist das Tier bereits in der Kiste.
Ja.
Das ist also nun die Geschichte mit dem Gepard.
Ja. Und unterdessen, was ist mit dem Nashorn passiert?
Das Nashorn, also das haben wir die Spuren bereits vorher festgestellt gehabt, dass das im Busch hineingegangen ist. Wir haben es können raustreiben, aber das ist stundenlang gegangen. Dann haben wir da als erster Fangen gegen Abend, am 5. haben wir das Nashorn wirklich in die Steppe rausgebracht.
Ja.
Und dann haben wir richtig, also zuerst das Muttertier gefangen und schon haben wir aber gesehen, dass dann das Kleine auch will ab.
Aha.
Natürlich, das Kleine hat dann Angst bekommen.
Ja.
Und dann ist uns aber gelungen, dass wir beide Tiere haben können fangen.
So.
Ja, klar.
Ja, und wie ist denn das passiert, die Beschädigung da beim Auto?
Ja, also, das Fangen geht ja so, wir können es lassen nur laufen, weil wir natürlich ganz näher von dem Tier sind.
Aha.
Und in dem Moment, wo wir so näher gewesen sind, dass wir es lassen können werfen,
ja,
hat er seine Kraft auch noch mal wollen üben, nicht?
Ja.
Und hat da mit seinem Horn gerade ein Loch geschlagen, da durch, durch.
Ja.
Und der Chauffeur hat gerade einen Entsprung nehmen.
Das ist dann ein bisschen ungewöhnlich geworden.
Ja, und auch an derige Sachen sind wir uns
gewöhnt. Gewöhnt man sich langsam. Ja, und Herr Künstler, hat es Ihnen nicht auch schon leid da, wenn Sie sich einmal so an ein prachtvolles Tier gewöhnt haben, dass es wieder müssen fortgehen müssen?
Doch, eigentlich tut es einem sozusagen immer leid, wenn die Tiere wieder fortgehen müssen.
Ja.
Denn wenn man die Tiere in Gefangenschaft hat, so stellt man fest, dass der Name wilde Tier eigentlich gar nicht richtig ist. Ich würde vielmehr sagen, es sind nicht wilde Tiere, sondern Tiere der Freiheit.
Die historischen Aufnahmen aus unserem Archiv sind aus dem Jahr 1949. Gerade ein Jahr vorher hat der Basler Zoo seinen allerersten Gorilla bekommen. Die Achilla, oder französisch ausgesprochen Achilla, die später die Mutter von der Goma wurde. Der Tierarzt und nachher der Zollidirektor Ernst Lang erinnert sich.
Die Achilla haben wir als Achilles bekommen von Paris, weil er irgendwie überzählig war. Man hat also gemeint, das sei ein Männchen. Achille hat er geheissen. Und der hat einmal einen Vierfarbkugelschreiber abgeschluckt. Der Herr Stemmler hat den gelernt zu schreiben und zu zeichnen. Und als er einmal seinen Kugelschreiber zurückwählte, hat er den Achille schnell ins Maul genommen und abgeschluckt. Und da haben wir uns beraten mit verschiedenen Doktoren und mit Giftspezialisten und die haben alle gesagt, der Kugelschreiber muss raus. Und da haben wir die Achilla operiert und es hat also eine Eröffnung von der Bauchhöhle gefordert und dann hat man den Magen aufgemacht und dann hat man den Kugelschreiber gleich einmal gesehen und den entfernt und daneben ist noch ein Esslätzchen vorgekommen. Das hat sie allemal auch einmal abgeschluckt. Und erst da hat man gesehen, dass das eigentlich ein Weibli ist. Und kurz nachdem bin ich Direktor geworden und habe gesagt, es ist ja ein Jammer, ein Weibli zu haben und kein Männchen dazu. Und dann habe ich bei allen Tiergärten und bei allen Händlern wissen, dass wir interessiert wären an einem Männchen. Und da ist also eines Tages einer gekommen und hat uns ein ungefähr gleichaltriges Männchen angeboten. Der Steffi haben wir durch einen Händler bekommen und haben eine Tür gezahlt. Und das hat dann auch geklappt. Und Goma war ja der erste Gorilla, der überhaupt in Europa in einem zoologischen Garten geboren worden ist.
Und sie war der zweite Gorilla, der überhaupt in Menschenobhut auf die Welt kam. Gorillas waren dann noch sehr selten in zoologischen Gärten und man war schon zufrieden, wenn man einen hatte. Außerdem hat man noch kaum etwas gewusst über die Tiere, nicht einmal recht, wie man Männchen von Weibchen unterscheiden kann. Auch das Verhalten war noch weitgehend unbekannt, Beobachtungen im Freiland hat es kaum gegeben. Die grosse Gorilla-Forscherin Diane Fossey hat erst Mitte 60er Jahre ihre Forschungsstation Karisoke in Ruanda gegründet, 8 Jahre nach der Goma ihrer Geburt. Aber immerhin war man schon weit genug in den Zoos, dass man Tiere gesungen und am Leben behalten konnte. Das war nämlich nicht gängig so. Schauen wir zurück in die Geschichte der zoologischen Gärten, zusammen mit dem Jürg Meier, Titularprofessor für Zoologie an der Uni Basel. Er hat kürzlich ein Buch geschrieben über Zoos. Menschen haben sich schon immer Wildtiere gehalten. Aber der erste Zoo, so in unserem Sinn, der hat es 1793 im Jardin des Plantes in Paris gegeben. Der erste Volkszoo, wo man konnte, wilde Tiere anschauen konnte. Aber das ist ja schon alles, was man mit heutigen Zoos verbindet, sagt Jürg Meier.
Also man hat die Tiere natürlich aus heutiger Sicht in eigentlich erbärmlichen Zuständen gehalten. Meistens in äußerst kleinen, zwingerhaften Dings, also halb zuchthausmässig, in dunklen Löchern ein bisschen. Manchmal die wüsse Bären hat man zum Beispiel im Graben gehabt, man hat auf sie herabgeschaut. Nach heutigen Vorstellungen ist das alles ein bisschen bedenklich gewesen. Und die Leute sind aber angegangen natürlich, um exotische Tiere zu sehen. Kuriositäten ist natürlich etwas Verrücktes und das hat den Leuten auch ein bisschen der Schauer hinten runterlaufen lassen, wenn man diesen Tieren relativ nah durch einen Gittertrend entgegen gesehen hat. Es ist ja so weit gegangen, dass man noch bis eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg, also in den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert, auch in Zolli, Völkerschauen gemacht hat. Man hat also Afrikaner gebracht und hat die Leute gezeigt, als wären sie eben auch wilde Tiere oder Exoten einfach.
In den ersten Zoos ist es also vor allem darum gegangen, die Sensationslust der Leute zu befriedigen und damit Geld zu verdienen. Man hat gerne möglichst exotische Tiere wollen haben und möglichst viele Tiere, regelrechte Tiersammlungen.
Am Anfang ist das alles so ein bisschen fast ein lebendiges Museum gewesen. Man hat die Tiere nebeneinander in Kästchen gehabt und hat da einfach möglichst viel verschiedene gezeigt. Und dann hat eigentlich eine erste Revolution ist gewesen, so ungefähr vor 100 Jahren, wo der Hagebeck in Hamburg, das ist ein Zirkusdirektor und Tierhändler gewesen, der hat dann in Stellingen zu Hamburg hat den Zoo gemacht. Der hat sogar auch Patent gemacht und hat ein Patent gehabt, dass man die haltet in quasi gitterlosen Umgebung.
Statt Gitter hat sie dem Zoo zum Beispiel Gräben gegeben um die Gehege herum, mit oder ohne Wasser drin, so wie wir es heute ja auch noch kennen. Der Hagebeck Zoo in Hamburg war der erste moderne Zoo gewesen. Mit parkähnlichen Freianlagen statt Käfigen, mit nachgebauten Naturlandschaften und Kunstfelsen, die dem Publikum die Illusion gegeben, Tiere leben fast wie in Freiheit. Ob das für die Tiere selber in jedem Fall ein Fortschritt war, da kann man auch Fragezeichen setzen, sagt Jürg Meier. Gerade der Menschenaffe zum Beispiel wäre ein Gitter vielleicht lieber gewesen als ein Wassergraben.
Denken Sie daran, gerade Primaten, also die Menschenaffen, können nicht schwimmen. Für die ist ein Wassergraben eine Todesfalle. Hat es auch schon öfters gegeben, dass einmal ein Schimpans oder ein Gorilla vertrunken ist. Man hat ja dann auch Gräben, wo kein Wasser drin ist. Und jetzt stellen Sie sich vor, das ist wie wenn Sie daheim den Balkon haben ohne Abschrankung. Also ich hätte mich im fünften Stock draussen hocken, wenn ich wüsste, genau 50 cm von mir geht das Loch ab. Also es ist eigentlich noch anspruchsvoll für Tiere, in solcher Umgebung zu leben. Aber natürlich für uns ist das die Illusion der Freiheit. Das würden sie die Tiere quasi eben wie auf dem Präsentierteller sehen, in sogenannter Freiheit.
Es gehört auch heute noch zu den Herausforderungen eines Zoos, einen Mittelweg zu finden zwischen dem, was für die Menschen toll aussieht und dem, was für die Tiere optimal ist. Auf diesen Punkt kommen wir dann noch zurück. Fortschritte gemacht hat man nicht nur bei den Gehegen der Tiere, auch in der Tiermedizin. Früher sind viele Tiere in den Zoos an Infektionen und Parasiten gestorben. Mit Antibiotika, Wurmmitteln und anderen Medikamenten hat man das nach in den Griff bekommen. oder sogenannte Kachelzoo hat beigetragen zu einer besseren Tiergesundheit. Man hat die Tiergehege gekachelt, wie Badzimmer, und hat sie so viel besser können putzen und desinfizieren. Von diesem Kampf gegen Bakterien und Parasiten zeugt auch noch die Einrichtung im Affenhaus zu Basel, wo 1969 eröffnet wurde.
Im Affenhaus hat man ja künstliche Bäume gemacht mit einem Klebstoff und hat eine Saufreude gehabt, dass man da quasi künstliche Bäume angekriegt hat, weil man da damit natürlich eben die Infektionsgefährdung wegnehmen konnte.
Heute hat man da mehr Freiheiten. Mit der besseren Hygiene in den Zoos, den besseren Medikamenten, aber auch mit besserer Ernährung, haben sich Tiere auch angefangen fortzupflanzen. Und lange hat das als Massstab gehalten dafür, ob ein Tier gut gehalten ist. Die Zuchterfolge hat man als Zeichen genommen, dass es den Tieren rundum gut geht. Ein Zuchterfolg, ein sensationeller, ein erstmaliger, das war auch die kleine Goma vor 50 Jahren. Ihre Eltern sind noch zu Kamerun auf die Welt gekommen. Sie zu Basel, als erstes Gorilla-Baby von ganz Europa. Man hat noch überhaupt keine Erfahrung gehabt. Und was sich kurz nach der Geburt Schwierigkeiten hat gezeigt, da haben sich die Zooleute entschlossen, das kostbare kleine Geschöpf seiner Mutter wegzunehmen und zu Verhang aufzuziehen. Der ehemalige Direktor vom Basler Zoo, der Ernst Lang, erinnert sich.
Wir haben das müssen, denn die Aschila hat die Goma im Arm gehabt und hat sie verkehrt im Arm gehabt, so dass das Gesicht von ihr weggeschaut hat. Und sie hatten so starr und fest im Arm gehabt, dass sie sich nicht können drehen und zur Brust kommen. Und am dritten Tag hat sie angefangen schreien, laut schreien vor Hunger. Und die Aschila hat nicht gewusst, was sie machen. Und da habe ich ihr ein Sedativ umgespritzt und da hat sie sie abgelegt und da ist es Nebenkäfig. Und da haben wir sie sofort abgeschirmt und haben die Goma geborgen. Und dann haben wir sie angefangen zu ernähren. Zuerst haben wir eine Kuhmilch gegeben mit gewissen Zusätzen. Da hat sie aber nicht sehr gut vertreibt. Und dann haben wir ein Präparat gegeben, das besonders in der menschlichen Milch gleicht. Und es hat sich nicht viel gebessert. Und da ist uns der Dr. Fritz Hauser, damals Kinderarzt in Basel, zu Hilfe gekommen. Und der hat uns aus dem Kinderspital menschliche Milch besorgt. Und mit dieser menschlichen Milch hat sie sofort angefangen aufblühen und angefangen wachsen und angefangen Gewicht zunehmen und hat sich wunderbar entwickelt.
Das Medieninteresse an Goma war gewaltig. Und auch das wissenschaftliche Interesse. Schliesslich hat man noch nie vorher die Entwicklung von einem Gorilla-Kind beobachten können. Und sie ist natürlich dauernd gemessen und gewogen und untersucht worden.
Ein englischer Kinderarzt ist alle Monate gekommen und hat ihre Handgelenke geröntgt. Und hat anhand von diesen Röntgenbildern herausgefunden, dass sich der Gorilla ungefähr einer schneller entwickelt im Wachstum als der Mensch. Also, dass die Ossifikation und Grössezunahme von diesen Handknöcheln gerade einer schneller geht als beim Mensch. Und so haben wir viele Details herausgefunden, die man bisher nicht gewusst hat.
In der Familie von Ernst Lang ist Goma aufgewachsen wie ein Menschenkind. Mit Shoppen, Windeln, Spielzeug.
Im Anfang war sie auch wie ein Menschenkind, genau gleich. Und sie hat geschrauen, wenn sie Hunger hatte und war zufrieden, wenn man sie gestillt hat, wenn man sie gefüttert hat. Und hat natürlich furchtbar gern gleich auch angefangen zu spielen mit einem. Und es war also perfekt, ein Menschenkind gewesen. Also meine Frau ist ein paar Mal angeredet worden auf der Strasse, wenn sie mit dem Baby im Arm gekommen ist. Fräulein, ist das ihr Kind?
Aber mit der Zeit ist es doch deutlicher geworden, dass Goma ein Gorilla ist.
Goma hat ihren artgemässen Gang auf allen Vieren aufgestützt, relativ spät erlernt, weil sie in meinem Büro aufgewachsen ist und da hat sie meistens irgendeine Lumpen oder ein Spieltier in den Händen gehabt. Und dann hat sie sich auf das gestützt mit den Händchen und hat hinten angegeben und ist so durchs Büro gerutscht. Und als es dann Frühling geworden ist, haben wir sie mit rausgenommen. Und dann hat das natürlich auf dem Rasen nicht mehr funktioniert. Und dann hat sie sich richtig artgemäss auf das Vorderbein gestützt, also auf die Hände gestützt. Und ist so gelaufen, auf den Knöchel. Und dann hat man eigentlich gemerkt, sie ist ein Tierli.
Aber das Tierli hat sich einen festen Platz in der Familie Lang erobert. Von dem zeugt dann ein Buch, das Ernst Lang hat geschrieben über die Zeit mit vielen Fotos. Und wir blättern zusammen ein bisschen drin.
Da sind wir in der Ferien. Da hat sie den Liegestuhl gleich mal erobert. Und hat den wunderbar gefunden, zum Drehliegen und zum Trauma klettern.
Dann ist sie euch auf den Schultern gehockt und auf euch geritten, wie sie es halt tun, oder?
Wie sie es bei den Alten machen, ja. Ja, ja.
Und da?
Da ist sie auf dem Rasen und fühlt sich ein bisschen verlassen. Sie macht Ich wollte sie mal allein auf dem Rasen fotografieren und gesagt, jetzt bleibst du mal da und ich knipse dich. Und dann hat sie so reagiert, wie wir da sehen. Eben, ja, da bekommt sie ein Blümchen von mir. Die hat sie so gern gefressen, die kleinen Margritli.
Und man muss sagen, der hat das Margritli im Maul und sie nimmt es auch mit ihrem Maul.
Sie entnimmt es meinem Maul und frisst es.
Und das sieht ganz fein aus. Also
ja, ganz fein, ganz fein. Also, und vertrauensvoll.
Es ist herzig, es ist ein schönes Tier.
Ja, es ist ein schönes Tier. Also, ich habe sie immer sehr schön gefunden. Obwohl sie ja eine ganz andere Nase hat als die Menschen. Aber der Mund und die Augen sind sehr ähnlich. Die Ohren auch.
Und die Hände auch, oder?
Und die Hände sowieso. Ja, ja.
Es hat ein Foto, das mir ganz besonders gefällt, wo sie irgendwie... Das da, das finde ich so herzig.
Ja, da droht sie. Das ist also ein spielerisches Drohen im Professor Schenkel gegenüber. Und er droht auch, er hat auch das Maul offen.
Und sie ist ein kleiner Pfödi, oder? Also.
Ja. Da zapft sie davon, vor dem Professor Schenkel.
Welches ist euer Lieblingsfoto von Goma?
Die sie bei uns am Tisch sitzt und hilft Krise essen. Und dann hat sie Krisensteine rausgespült.
Aber die essen auch ein nach Gorilla-Manier jetzt.
Ja, das überträgt sich halt.
Es überträgt sich halt, und zwar auf beide Seiten. Für das sich nicht nur menschliches Verhalten auf Goma überträgt, haben langs einen zweiten kleinen Gorilla in die Familie aufgenommen, der Pepe aus Kamerun. Goma war da jährig. Man hat sie langsam und zäuferli an die Zolli angewöhnen mit einzelnen Psyche. Und als sie etwa zwei war, sind Goma und der Pepe definitiv in Basler Zolli gezügelt. In einer Spielgruppe könnte man sagen, mit jungen Schimpansen und Orang-Utan. Zu ihren Pflegeeltern, einem Ernst Lang und seiner Frau Trude, ist Goma immer lieb und zutraulich geblieben, wie sie das als Kleine schon war.
Sie hat nie gebissen und hat sich auch nie ernsthaft gewehrt gegen etwas. Sie hat uns behandelt, wie wenn wir ihre Eltern wären. Und sie war also durchaus ein friedfertiges, liebes Kind gewesen. Ich bin einmal an einem Abend, ziemlich lang nach Schluss vom Garten, bin ich durch einen Garten hindere. Und als ich rechts durch die Büsche nach hinten schaue, kommen zwei Gorilla zum Haus aus und spazieren auf dem Weg. Und da bin ich natürlich raschestens in die Hindere. Und habe sie gekannt, Goma und Pepe. Und da habe ich Goma an der Hand genommen und gesagt, du, was machst denn du da? Du hast doch nichts mehr zu suchen um diese Zeit. Und habe sie an der Hand genommen. Und der Pepe ist brav hinten reingekommen. Und ich habe sie ihre Käfi spediert. Und irgendwie durch einen Zufall sind die Käfi zu öffnen für die beiden. Und es ist also gut abgegangen so. Aber also folgsam und lieb, wie immer, ist sie mit mir gekommen, an der Hand, ins Haus hinein und in ihren Käfig.
Käfige von der Gorilla im Basler Zoo waren dann noch im Vogelhaus, vergitterte, relativ kleine Käfige. Aber die Ansprüche an die Haltung von Zootieren sind weiter gestiegen, wo man die primären Probleme wie Gesundheit, Ernährung, Hygiene mal so weit hat im Griff gehabt. Auch von Seiten vom Publikum sind kritische Fragen gekommen. Das zeigt eine Sendung ebenfalls aus unserem Archiv von 1961. Der Ernst Lang war dort Studiogast und von einer Hörerin hat es diese Frage an ihn gegeben.
Die Einsenderin schreibt: Gewiss ist ein zoologischer Garten etwas Schönes. Trotzdem ich durchaus einsehe, dass es für die Zoologen interessant und wichtig ist, die Tiere über lange Zeitspannen hinweg sozusagen ungestört beobachten zu können, frage ich mich doch manchmal, ob der Mensch das Recht hat, ein Geschöpf aus seinem natürlichen Lebensraum herauszureißen, um es unter ihm ganz fremden Bedingungen gefangen zu halten. Glauben Sie wirklich, dass sich ein Tier aus dem Dschungel zum Beispiel in einem zoologischen Garten in seinem Gehege zu Hause fühlt? Werden diese Tiere nicht stumpf und verändern ihren ursprünglichen Charakter? Wird das Tier im Zolli nicht zur Kuriosität, zum bloßen Schauobjekt herabgewürdigt oder auch zum possierlichen Wesen verniedlicht? Leisten nicht gerade die zoologischen Gärten einer oberflächlichen, überheblichen Beziehung vom Menschen zum Tier Vorschub? Untergraben wird damit nicht die Ehrfurcht vor dem Leben, gerade bei den kleinen Zoobesuchern?
Damit war schon fast alles umrissen von dem, was auch heute Kritikerinnen oder sogar Gegner vom Zoo als Argument ins Feld führen. Hat der Mensch überhaupt das Recht, Wildtiere einzusperren? Mit was für einem Blick schauen wir auf so eingesperrte Tiere? Und was macht das mit den Tieren selber? Der Ernst Lang hat 1961 diese Antwort gegeben.
Wir müssen einmal von der Tatsache ausgehen, die vielleicht viel zu wenig bekannt ist, dass zoologische Gärten heute nicht zum Amüsement des Publikums da sind, dass sie aber auch nicht da sind, um Tiere gefangen zu halten, sondern dass sie in erster Linie kulturelle Institutionen sind. Ich muss sagen, dass vielen Tieren vielleicht das Leben in einer gewissen Freiheit oder in ihrem Herkunftsland angenehmer wäre, aber wir versuchen doch in erster Linie die Tiere so zu halten, dass sie sich absolut wohlfühlen. Wir können einen Beweis antreten dafür. Tiere, die sich in Gefangenschaft fortpflanzen und die lange leben, die fühlen sich sicher nicht absolut schlecht.
Man kann Tiere nicht fragen, wie es ihnen geht. Ob sie lieber von außen wären, wenn sie könnten, oder ob sie so ein Zooleben ganz bequem finden. Darum hat man einfach Kriterien aufstellen, wie das ein Tier soll sein, das gut gehalten wird. Die beiden, die der Ernst Lang vorhin erwähnt hat, gehören dazu. Ein Tier im Zoo soll sich fortpflanzen und seine Jungen ohne menschliche Hilfe aufziehen und es soll in der Regel eine höhere Lebenserwartung haben als in der Wildnis. Weiter soll es gesund sein und gesund aussehen. Es soll aktiv sein und seine verschiedenen Verhaltensweisen ausleben können. Und es soll keine psychischen Störungen haben wie Stereotypien, also zum Beispiel der Eisbär, der lieblang Tag gegen die gleiche Runde dreht in seinem Gehege. Wenn das erfüllt ist, nimmt man heute an, dann geht es einem Tier gut. Für dass das erfüllt ist, hat man die Haltung der Tiere aber weiter anpassen. Gute Gehege sind heute so eingerichtet und strukturiert, dass Tiere ihre Bedürfnisse befriedigen können. Können klettern, im Schlamm wühlen, sich verstecken, baden, je nach Tierart. Tiere werden auch beschäftigt. Sie sollen ihr Futter aus einem künstlichen Termitenhügel rausgrübeln, sollen Eiswürfel schlecken mit Fruchtstückchen drinnen. Sie bekommen Stroh, frische Äste oder andere Spielsachen ins Gehege. Es gibt heute auch Tierarten, die man kaum mehr hat im Zoo. Zum Beispiel, weil sie einfach so viel Platz brauchen würden, dass das in einem Zoo fast nicht möglich ist. Eisbären gehören da dazu oder auch Delfine. Die meisten Zoos haben heute auch viel weniger Tierarten als früher und geben den Einzelnen dafür mehr Platz. Tiere leben in grossen Gehegen oder sogar in Hallen, die ganze Ökosysteme darstellen, wie die Masoala-Hallen im Zürcher Zoo. Eine durchwegs positive Entwicklung, sagt der Zoologie-Professor Jürg Meier. Sicher mal für Tiere. Aus Sicht der Besucherinnen und Besucher eines Zoo gibt es aber auch mal eine Grenze, weil der Zoobesuch wird so gäng anspruchsvoller.
Es gibt wissenschaftliche Studien, man schaut ja auch das Besucherverhalten an und man stellt einfach fest, bei allem Verständnis, und auch die Leute äußern das auch und finden das toll, wenn der Zoo so ein Naturschutzzentrum wird und weiss nicht was. Aber Fakt ist, dass 99% der Leute, die in den Zoo gehen, die wollen Tiere sehen. Punkt, Schluss. Und man hat sogar herausgefunden, dass wenn jetzt jemand vor einem Keg steht und nicht innerhalb von weniger, wenn er eine Minute irgendetwas Lebiges sieht, dann läuft er weiter, der Grosshaufen. Jetzt stellen Sie sich vor, wir machen tolle Anlagen, immer grösser, mit immer weniger Tier drin. Also, könnten Sie ein Beispiel geben, gehen Sie mal in den Zürcher Zoo und schauen Sie die Nebelwaldanlage an, mit den Nasenbären, mit den Brüllenbären. Das ist eine rechte Anlage mit wenig Tieren. Also das braucht dann Geduld. Da muss man also wirklich sich Zeit nehmen. Da wird es auch immer wichtiger, dass man zum Beispiel auch einen Feldstecher dabei hat, weil, gut, das gehört eigentlich sowieso zur Ausrüstung von einem rechten Zoobesucher, nicht? Aber um Ihnen einfach zu sagen, der Anspruch am Besucher steigt überproportional, je mehr grosse Gehege wir haben. Ich bin nicht unbedingt dagegen, dass das so ist, weil man merkt es vor allem bei den Kindern, die noch abenteuerlich sind und die auch Geduld noch haben. Dort ist es so etwas, aber schauen Sie mal im Zoo, wenn Sie durchgehen und schauen Sie mal, was Mami und der Papi sagen, wenn die Kinder mit offenem Maul nicht mehr stehen und fast alles vergessen. Darum, jetzt kommen wir gehen, jetzt weiter. Also vielleicht ist die Hoffnung da, dass wir alle als erwachsene Besucher ein bisschen mehr Geduld für ihn wieder aufbringen. Das wäre sicher nicht schlecht, aber ob es gelingt, das ist noch nicht sicher.
Die zoologischen Gärten müssen also gäng wieder den Weg suchen, irgendwo in der Mitte zwischen den Ansprüchen vom Publikum und denen von den Tieren. Kommt dazu, dass häufig auch noch der Platz ein bisschen knapp ist. Gerade zum Beispiel bei einem Zoo wie Basel, wo mitten in der Stadt liegt und sich nicht einfach ausdehnen kann. Und auch das Geld ist meistens knapp. Bauen für Tiere ist teuer. Heute verstehen sich zoologische Gärten als kulturelle Einrichtungen. Sie wollen den Menschen Erholung bieten, aber auch Bildung. Gäng wie mehr auch Bildung über ökologische Zusammenhänge. Außerdem sind Zoos Orte, wo geforscht wird. Der grösste Teil von unserem Wissen über exotische Tiere verdanken wir zum Beispiel der Forschung in Zoos. Und Zoos engagieren sich auch immer mehr im Natur- und Artenschutz. Sie beteiligen sich direkt an Naturschutzprogrammen. Der Zürcher Zoo unterstützt zum Beispiel ein Programm im Masoala Nationalpark zu Madagaskar. Und Zoos probieren mit sogenannten Erhaltungszuchtprogrammen besonders seltene gefährdete Tierarten gezielt zu züchten. Es gibt mehr als eine Tierart, die nur dank dem überlebt hat. Dank dem, dass sie in den Zoos noch solche Tiere hatten, die man dann wieder auswildern konnte. Der europäische Bison, der Wisent, ist so ein Beispiel, oder auch das Przewalski-Ross. Zoos sind also heute längstens nicht mehr einfach nur Einrichtungen, um wilde Tiere zu schauen. Und ihre Existenzberechtigung steht für Jürg Meier ausser Frage. Schon nur darum, weil einfach sehr viele Leute gerne in die Zoo gehen.
Es ist ein Markt. Es ist letztlich immer eine Frage vom Markt. Angebot und Nachfrage, die Nachfrageseite ist ganz klar. Also allein in Europa sind ungefähr 125 Millionen Menschen jedes Jahr ein Zoo besuchen. Wenn Sie Basel und Zürich zusammen anschauen, letztes Jahr 3,4 Millionen, das ist die halbe Bevölkerung von der Schweiz, rein zahlenmässig. Das Bedürfnis ist offensichtlich da, Punkt. Und wenn ein Bedürfnis da ist, dann muss das Bedürfnis befriedigt werden. Und das ist schon einmal ein Grund, dass der Zoo sinnvoll ist. Der zweite Punkt, wir sind immer mehr verstädtert. Wir sehen ja eigentlich immer weniger wilde Tiere, obwohl es mittlerweile glücklicherweise schon wieder Stadtfüchse gibt. Und in Berlin hat es manchmal sogar Wildzäune mitten in der Stadt, was ich als sehr begrüßenswert anschaue. Aber wir sind eigentlich recht naturfern heute. Und umso mehr ist es wichtiger, gerade im Stadtbereich, dass sie Oasen haben, dass sie den Leuten auch können etwas Lebendiges zeigen können. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den übrigens auch alle Naturschützer immer wieder auf die Fahne schreiben. Wir sagen, wir sind nur bereit, Lebewesen zu schützen, wenn wir sie auch kennen. Und wenn sie noch nie im Leben einen Elefant gesehen haben, dann interessiert sie das wahrscheinlich überhaupt nicht. Also von daher hat der Zoo eigentlich je länger, je mehr immer wichtigere Funktion aus meiner Sicht.
Das Leben der 50-jährigen Gorilla-Frau Goma widerspiegelt viele der Entwicklungen, die wir jetzt davon haben. Wildfang hat sie in Basler Gorilla-Gruppe nur noch einen. Die alte Kathi, 2 Jahre jünger als Goma, ist noch in der Wildnis von Afrika geboren. Aus den kleinen Käfigen im Vogelhaus konnten sie und die anderen Menschenaffen Ende 60er Jahre in ein neues Affenhaus zügeln. Sie, die so ein überaus reiches Sozialleben haben, sie leben heute rund um die Uhr ihrer jeweiligen Gruppe und werden nicht mehr voneinander abgetrennt, nicht einmal mehr zur Nacht. In den nächsten 3 Jahren soll endlich auch ein Aussengehege entstehen. Vielleicht erlebt es Goma noch. Früher hat man gesagt, das Durchschnittsalter eines Gorilla ist so 40, aber heute weiss man, dass sie in Menschenobhut über 50 werden können. Im Zoo von Dallas ist vor einem Jahr das Gorilla-Weibli Jenny gestorben mit 55. Goma hat in ihrem langen Leben nicht nur so äußerliche Veränderungen erlebt, wie eben zum Beispiel Gruppenhaltung. Auch unsere Einstellung hat sich geändert in den letzten Jahrzehnten. Die Einstellung zu den Tieren allgemein und zu den Menschenaffen besonders. Gerade ihnen, unseren nächsten Verwandten, sind wir lang sehr distanzlos begegnet. Der Jakob Huber, Kurator im Basel Zolli, erzählt.
Die Beziehung Mensch zu ihnen war eine ganz andere gewesen. Also das Leben der Goma hat eigentlich diesbezüglich einen Wandel in der Wahrnehmung der Menschenaffen mitprägt und miterlebt, wo ganz dramatisch ist. Also damals hat man auch noch zirkusähnliche Demonstrationen gemacht mit den Menschenaffen vor den Menschen. Also die berühmten 2 Schimpansenbuben Max und Moritz, die mit dem Velo oder dem Trottinett durch einen Zolli geradelt sind oder trottinettelt sind. Die sind eine Belustigung für alle selbstverständlich und nicht einfach nur eine Belustigung. Also es ist immer auch eine pädagogische Absicht damit verknüpft gewesen. Also zeigen, dass Menschenaffen eigentlich unglaublich uns nahe sind und in gewissen Situationen sogar vielleicht ein bisschen bessere. Zum Beispiel, wenn Max und Moritz gesehen haben, wie eine Besucherin oder ein Besucher etwas am Boden wirft, eine Verpackung von einer Glasse oder so, nicht? Dann haben die ihr Dreirad-Velo lassen, haben das genommen, sie sind so dressiert gesehen, haben das genommen und haben zur Belehrung der Menschen den Abfall dann in Abfalleimer geworfen. So ist das passiert, aber bei so vermenschlichenden Darstellungen ist natürlich immer der Lacher nach. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man jetzt in jüngerer Zeit klar sich davon distanziert hat.
Auslachen, sich lustig machen über die Menschenaffen, sie lächerlich machen, das soll vorbei sein. Und auch die ganz anthropozentrische und vermenschlichende Sicht auf sie. Darum bekommen sie heute eben kein Trottinett mehr zum Spielen, sondern Stroh, Seile, Äste oder Jutesäcke.
Also, wenn man natürlich sieht, wie die Kinder, die Menschenaffenkinder, an einem Trottinett Freude hatten und effektiv da Herausforderung drin erlebt haben und mit der Zeit virtuos mit diesen Gefährten umgekurvt sind, dann müsste man eigentlich rein jetzt aus dem Bedürfnis aus sich zu beschäftigen und ihnen spannende Reize zu bieten, müsste man ihnen das eigentlich auch wieder geben. Wie gesagt, hat man von allen Bildern, die die Vermenschlichung noch uns auslösen, evozieren, hat man Abschied genommen. Eigentlich mit dem Bestreben, dass wir ganz klar sehen, was sind die Eigenheiten von Menschen auf und was sind die Eigenheiten von Menschen.
Ein Gorilla ist nicht das bessere, natürlichere, edlere Abbild vom Mensch. Er ist auch nicht das tollpatschige, lächerliche Abbild vom Mensch. Er ist uns sehr nach, aber er ist etwas Eigenes. Vielleicht, wenn das mal klar wäre, dann würde es vielleicht sogar wieder ein Trottinett mögen verleiden. Aber vielleicht würde es ja heute auch gar nicht mehr brauchen.
Ich würde meinen oder fast hoffen, dass das Trottinett vielleicht nicht die Bedeutung hat, wie damals für Menschenaffenkinder, die nicht in ihrer Art eigenen Gruppe aufgewachsen sind und die sehr stark menschenbezogen sind und wo die Menschen mit dem Trotti vorgelebt haben, was man mit dem Trotti machen kann. Und quasi Mensch anstelle von Gorilla der soziale Bezug gesehen ist. Und was macht ein Kind? Jedes Kind lehrt das mit grösstem Eifer, was in seiner sozialen Gemeinschaft Thema ist. Und in dem damaligen Umfeld ist es halt Trottinettfahren gesehen. Und heute sind es Gorilla-eigene Verhaltensweisen. Und ich würde das auf jeden Fall eigentlich fördern, diese Seite, und das Trotti vielleicht nicht so gewichten.
Man gibt den Gorilla heute also kein Menschenspielzeug mehr. Man lehrt sie aber auch nicht mehr mit Menschenbesteck essen und geht auch nicht mehr in ihre Gehege rein. Man lässt sie in Ruhe untereinander ihr Leben führen. Man ist in dem Sinn auf grössere Distanz gegangen zu ihnen. Und gleichzeitig ist man aber auch näher gekommen. Man weiss mehr über sie. Man weiss, wie ähnlich wir ihnen sind, genetisch. Man weiss, dass sie auch Werkzeuge brauchen, dass sie auch fähig sind zum Mitgefühl, dass sie können planen und dass sie eine Kultur haben, ein Wissen und Fähigkeiten, die nicht angeboren sind, die sie untereinander weitergeben. Der Respekt vor ihnen und auch die Nähe zu ihnen drückt sich auch in unserer Sprache aus. Wir reden heute längstens nicht mehr von Bestien, kaum mehr von Tieren oder Affen. Wir reden von Menschenaffen oder Gorilla. Man sagt nicht, ein Weibli, das ein Kind säugt. Man sagt, eine Gorillafrau stillt ihr Baby oder ihr Kind. Dieser positiven Entwicklung gegenüber steht aber die Entwicklung im natürlichen Lebensraum der Gorilla. Sie sind vom Aussterben bedroht.
Sie können mich fragen, wie es der Gorilla geht, und ich kann Ihnen antworten für Gorilla, wie für die Orang-Utan, wie für die Schimpansen, Bonobos. Ich kann Ihnen antworten, wie für etwa die Hälfte von allen Primatenarten. Es sind praktisch alle bedroht, teilweise unmittelbar vom Aussterben bedroht. Die Ursachen sind in erster Linie Lebensraumzerstörung, Lebensraumzerstückelung, Jagd. Bei der Gorilla kommt noch dazu, dass von Menschen eingeschleppte Krankheiten jeweils gerade Tausende können dahinraffen in gewissen Gebieten. So sieht es aus. Wenn wir jetzt die Orang-Utan nehmen, dort müssen wir von der Sumatra-Orang-Utan annehmen, dass, wenn das so weitergeht, dass sie in weniger als einer Handvoll Jahren im Freileben werden verschwunden sein.
Goma ist 50. Vom Schicksal von ihren Artgenossen zu Afrika weiss sie nichts. Es geht ihr gut für ihr Alter. Sie hat kein einfaches Leben gehabt. Dass sie bei Menschen ist aufgewachsen, das hat sie geprägt. Sie hat lange nicht recht Anschluss gefunden in ihrer Gorilla-Gruppe. Und auch heute merkt man es noch an, sagt ihre Tierpflegerin Gabi Rindlisbacher.
Also in der Gruppe innen wäre sie theoretisch die ranghöchste vom Alter her, weil bei den Gorilla ja eine Altershierarchie spielt. Da jetzt aber Goma eine Handaufzucht ist, ist sie die rangniedrigste. Und das hat damit zu tun, dass einfach Handaufzuchten, egal wie gut man das macht, die haben immer ein soziales Manko. Die haben immer gewisse Sachen, die ihnen fehlen, die sie in der Gruppe hätten können und müssen lernen und die ihnen aber fehlt durch den Kontakt mit dem Menschen. Und das können sie auch später nicht mehr aufholen. Und das ist halt das, was der Goma gefehlt hat, um in der Gruppe eigentlich ihren Platz einzunehmen, der ihnen rechtmässig zustehen würde.
Rang niedrigste statt Rang höchste. Das klingt ein bisschen hart. Aber Goma weiss sich schon zu wehren.
Es kann natürlich auch mal vorkommen, dass gerade so junge, so Teenager-Gorillas, wie wir jetzt zum Beispiel den Sungu haben, einfach spielen will und ihre Spiele machen, und die sind manchmal auch ein bisschen rauch, und dann tut man sich natürlich mit Vorliebe einen Rang niedrige aussuchen und nicht den Rang höchste, das ist klar. Und dass sie dann auch mal ein bisschen geföppelt wird und ein bisschen vom Sungu gejagt. Aber sie kann sich dem schon erwehren, also sie geht ihm dann schon den Tarif an, jetzt längt es, jetzt lass mich in Ruhe.
Und Goma weiss auch, wie man ab und zu einer kleinen Extrawurst kommen kann. Das möchte man dieser betagten Gorilladame ja auch nicht mehr verwehren.
Sie hat natürlich Freude, wenn sie ein spezielles Futter bekommt. Das machen wir normalerweise nicht. Das ist nicht üblich. Es werden alle gleich behandelt. Sie bekommen auch alle das gleiche Futter. Aber es ist jetzt zum Beispiel so ein Mödeli von der Goma. Das hat sie immer schon gehabt. Dass, wenn wir am Morgen putzen, tun wir ja die Tiere abtrennen mit Schieber in ein anderes Gehege. Und der Goma, ihr Mödeli, ist, dass sie dann einfach in die Boxen rein will. Also normalerweise sind alle zusammen, immer Tag und Nacht, und während dem Putzen will Goma aber in eine Schlafbox rein und ist dann separat und abtrennt von den anderen. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, wo man ein bisschen etwas, auch mal einen Äpfel oder eine Banane geben kann, was sie normalerweise nicht überkommen, Obst. Einfach auch, also wir haben das dann angefangen, weil eine Zeit lang ist es, vor ein paar Jahren mal ist es nicht so gut gegangen, und dann hat sie ein bisschen separat Futter bekommen und dann hat sie sich auch wieder gut erholt. Und das hat man jetzt ein bisschen beibehalten. Und das genießt sie natürlich wahnsinnig. Allein sie in der Box, ihre Ruhe und etwas Feines essen, was sie sonst nicht bekommt. Und dann herlegen und ein bisschen die Füße in Ruhe, bis man fertig geputzt hat. Das genießt sie also schon.
Nicht so Freude hat Goma hingegen an Veränderungen, an Neuem, Ungewohntem, wie das etwa noch so ist im Alter.
Gorillas sind im Allgemeinen so ein bisschen eher introvertiert. Zwar einerseits furchtbar neugierig, aber andererseits doch auch furchtbar scheuch. Und gerade bei der Goma kann man mit so neuen Sachen, die sie nicht kennt, da ist sie dann so sehr skeptisch. Also ich kann vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, die erst letzten Sommer passiert ist. Ich hatte Andenbeere auf dem Futter. Andenbeere kennt man, die orange Beere mit der Hülle drumherum. Und ist sie auch bei der Box am Morgen. Und ich hatte nur ein paar von diesen Beeren. Und dann habe ich gedacht, ich mache den Goma Freude, weil es zu wenig war, für alle zu geben. Und dann gibt es gerne Lampen. Also ich gebe dir den Goma. Und habe die Andenbeere so in die Boxen hineingespickt. Und dann hat sie ganz entrüstet geschaut. Und hat die Beere mit so ganz, ganz spitzen Fingern hat sie so genommen, kaum angelenkt und hat sie wieder rausgeworfen. Und dann habe ich gedacht, ja, die kennt das gar nicht. Und habe dann zwei, drei von diesen Beeren genommen und die gegessen. Und das ist fein. Und dann hat sie mich angeschaut, so ganz interessiert. Und dann habe ich die Beere wieder in die Box reingehauen. Und dann hat sie sie aber nicht genommen. Irgendwie hat sie denen nicht getraut. Sie hat das wirklich nicht gekannt. Und dann hat sie aber die ganze Holzwolle, die sie hatte, in den Boxen drinnen, hat sie genommen, auf die Beere draufgelegt, ganz säuberlich, und hat sie auf die Seite geschoben. Also die Beere waren einfach nicht geheuer gewesen, und dann hat sie die aus den Augen haben, und weil sie vielleicht gedacht hat, ja, Gabi, tut mir die eh wieder reinfallen, dann tue ich die anders entsorgen, damit ich sicher bin von diesen Beeren. Oder wie auch immer, wie sieht, was sie wirklich denkt, weiß man nicht, aber... Also da ist sie schon sehr skeptisch bei so neuen Sachen, die sie nicht kennt.
Und wie hat sich Goma arrangiert zwischen Menschen und Gorillas? Noch eng reagiert sie, während Pflegevater Ernst Lang sich besuchen kann. So etwas wie lange Zeit, glaubt Gabi Rindlisbacher, hat sie aber nicht.
Also ich glaube, Goma hat ihren Platz jetzt über all die Jahre gefunden zwischen Gorilla und Menschen und sie macht das gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt da hin und her gerissen ist. Sie begrüßt Herr Lang als alten, langjährigen Bekannten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt da etwas vermissen würde oder vielleicht denkt, sind das noch schöne Zeiten gewesen oder was auch immer. Also ich habe das Gefühl nicht. Das ist einfach so, wie wir uns auch freuen, wenn wir jemanden sehen, den wir lange nicht gesehen haben, den wir gerne haben. Nein, also wirklich, sie hat ihren Platz schon zwischen den Welten, sage ich mal. Also ich glaube, sie nimmt sich von beiden Seiten das Beste raus, was für sie das Beste ist. Aber wie gesagt, das ist auch wieder nur mein Gefühl. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht sagen. Also, aber ein trauriger Gorilla sieht anders aus. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Goma traurig wäre oder zerrissen.
Das war der Doppelpunkt zum 50. Geburtstag von der Gorillafrau Goma im Basler Zoo. Der Zoo und seine Entwicklung im Spiegel von dem langen Gorillaleben. Sie haben die Sendung gehört von der Doris Roten. Mitgemacht haben Tierpflegerin Gabi Rindlisbacher, der ehemalige Zoo-Direktor Ernst Lang, der Jakob Huber, Kurator vom Basler Zoo, und der Jörg Meier, Zoolog, Professor an der Uni Basel. Und der Jörg Meier hat auch ein Buch geschrieben über zoologische Gärten. Es heisst Handbuch Zoo und ist rausgekommen im Hauptverlag. Sie können die Sendung, die jetzt gerade gelaufen ist, auch im Internet in den nächsten paar Wochen nochmal nachlesen. Unter Doppelpunkt. Sie gehen auf deresseis.ch zuerst und dort auf Doppelpunkt klicken, dann kommen Sie automatisch zu der aktuellen Sendung. Oder Sie können auch eine CD von dieser Sendung bestellen. Das wieder morgen ab 8 Uhr Bürozeiten auf der Nummer 0848 840 800 0848 840 800. Eine CD kostet gut 32 Franken und kann nur während der nächsten 4 Wochen bestellt werden. Die Lieferungsfrist, die beträgt ungefähr 2 Wochen.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.